Hier bin ich geboren, hier hat mich mein Gott verloren. Vom Singen, Baggern und Petzen des Gerhard Gundermann. Ein Feature von Ed Stuhler.
Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie das Blöd. Hier hab ich meine Liebe verloren und hier krieg ich sie wieder zurück.
Irgendwann fiel der Schlagzeuger aus. Da witterte ich meine Chance und drosch drauf los.
Erstes Kapitel, Gundi.
Gundi war Gundi. Gundi war ein Familienmensch, ein Heimatmensch, war ein Liedermacher, ein Intellektueller, war auch ein sehr streitbarer Mensch.
Also äußerst schwierig und widersprüchlich, würde ich sagen. Als wären mehrere Personen in ihm gewesen.
Ne? Sehr hilfsbereiter Mensch, manchmal auch sehr eigenwillig.
Der junge Gundi ist einer, der arrogant war, überheblich war, sehr, sehr ungeduldig.
So ein geliebter und gehasster und Arschtreter. Ohne den würde ich viele Sachen, die ich heute denke, nicht so denken.
Also er war schon ziemlich extremistisch.
Der Spinner, der da mit dem Geigenkasten zur Arbeit kommt und so, ne?
Ein junger Mann, der ganz putzige Texte schrieb und den sie alle Grigori Kosanossow nannten.
Der ältere Gundi ist der, der weicher geworden war, der Kompromisse geschlossen hat.
Sehr ehrgeizig, bis dahin, dass er durchaus auch ein paar Leichen so den Weg gepflastert haben dann, ne?
Er wollte eben immer Drachentöter sein, er wollte das Böse bekämpfen.
Hier liegt mein Vater unter der Erde, meine Mutter liegt auf dem Balkon. Hier frisst mir eine Kinderherde die letzten Haare vom Ballon. Hier sind wir alle noch Brüder und Schwestern, hier sind die Nullen ganz unter sich. Hier ist es heute nicht besser als gestern und ein Morgen gibt es hier nicht.
Geboren ist er hier nicht, hier in Hoyerswerda. Geboren wurde er 1955 in Weimar. Aber im Alter von 11 Jahren zog er mit Mutter und Schwester in die Stadt in der Lausitz. Hier ist Gerhard Gundermann groß geworden, in der Gegend mit den riesigen Tagebauen, deren Braunkohle im Gaskombinat Schwarze Pumpe veredelt wurde. Damals ein Industriemoloch mit 15.000 Beschäftigten. Hier hat er 23 Jahre als Baggerfahrer gearbeitet, hier hat er seine Lieder geschrieben und hier ist er vor 10 Jahren, am 21. Juni 1998, gestorben.
Eines Tages ging die Tür auf und da kam so ein Mann mit einer großen Hornbrille, also so ein Krankenkassengestell, und stellte sich vor, er würde gern bei uns mitmachen. Ja, und er hatte auch gleich ein Lied dabei. Wenn mich nicht alles irrt, war das so ein Song, der Dollar fällt auf dem Feld des Kapitals. Naja, und da war Gundi das erste Mal bei uns.
Bernd Nitzsche, 1971 Gründer des Singeklub Hoyerswerda, ist heute freier Unternehmer. Solo und mit Band tritt er mit Gundermann-Liedern auf.
Wir waren nicht so schwer beeindruckt von dem, was er uns da gebracht hat. Aber irgendwann war auch der Punkt, wo er auch ganz schöne Texte schrieb. Ich kann mich noch erinnern an dieses Lied, Freunde, du machst einen großen Kreis. Das war eigentlich so das erste Lied, was wir richtig mit Freude auch gesungen haben.
Freunde, du machst einen großen Kreis. Freunde, wir zünden ein Feuer an. Hell soll es brennen, so heiß, dass man's weit draußen sehen kann. Sei uns willkommen, setz dich neben mich.
1993 erinnert sich Gundermann, Töchterchen Linda, kaum ein Jahr alt, auf dem Schoß an diese Zeit.
1972 habe ich versucht, Gitarre spielen zu lernen vom Freudhaus in New Orleans, das habe ich 2 Jahre lang geübt. Und war das sind natürlich bei uns Singclubs, also das war so an Schulen oder wie sie in der Linkswohnheim oder so existierten Leute, die also ein bisschen Gitarre spielen konnten und ein paar Lieder gesungen haben und so, die haben sich welche nachgespielt, die es so gab oder da war ich ausgedacht.
Ja, und Gundi war dann irgendwann richtig Mitglied im Club, er sang auch mit, aber so eine richtige Aufgabe hatte er noch nicht und dann, kann ich mich erinnern, hat der Schlagzeuger aufgehört und da kam Gundis große Stunde, er ging dann ans Schlagzeug.
1973 macht Gundermann sein Abitur und beginnt ein Studium an der Offiziershochschule Löbau. Er will Politoffizier werden.
Den Gundi brauchten sie da nicht so sehr beackern. Der hat gedacht, er kann damit was bewegen.
Eigentlich ist er Krabbert, ne, immer Sucher. Also wo ist der Ort Glück, immer seine berühmte Frage. Wo finde ich den? Wohin sind wir aufgebrochen? Da war er eben eigentlich Krabbert, so auf der Suche nach Glücksand.
Ingo Dietrich, genannt Hugo, Gitarrist, Sänger, Komponist und Webdesigner. Seit Mitte der 70er Jahre einer der engsten Freunde Gundermanns.
Er war Spartakus als vehementer Verfechter von Idealen. Er war Ilja Murmetz, ja, also der aktive Krieger. Logischerweise eben Offiziersverpflichtung bei der Armee.
Ich sag euch, jeder Soldat ist so stark wie seine Freunde freundlich sind und wie die Stadt, die ihn geboren hat. Jeder Soldat, das wissen auch die Feinde, stehen wie ein Baum, wenn er sein Land im Rücken hat.
Also Gundi ging mit wem den Faden zur Armee? Ging nach Löber zur Offiziershochschule und hatte auch dort seine Schwierigkeiten. Also ich weiß also, dass Egon Krenz da mal angesagt war und die hatten da irgendwo Material abgelagert und dieses Material wurde beräumt und an der Stelle war dann der Rasen braun. Und da gab es den Auftrag, also diesen Rasen dann grün zu spritzen mit Farbe, damit man das nicht sieht. Und Gundi hat gesagt, also wenn der Krenz kommt, dann werde ich denen mal erzählen, was hier für Unsinn passiert. Und da haben sie ihn wohl in der Zeit dann erstmal weggeschlossen.
4 Jahre später wird Gundermann in einer Parteiversammlung über seine Armeezeit berichten. Das Protokoll hält fest.
Er schilderte, wie es kam, dass er Singeverweigerung machte, indem er formulierte, vor besoffenen Offizieren singe ich keine Kampflieder. Er schilderte, dass er mit Arrest bestraft und wegen Mangel an Verwendung exmatrikuliert und aus der NVA entlassen wurde.
Er wollte ja Politoffizier werden, weil er ein politisch denkender Mensch war und weil er dachte, das wäre der Platz, an dem er was ausrichten kann.
Conny, seine spätere Frau, damals ebenfalls Singeklub-Mitglied.
Und dieser Traum ist dort zerplatzt, weil er da doch schon zu provokativ aufgetreten ist. Er musste zurückkommen und von vorne anfangen. Und hat dann im Tagebau angefangen, irgendwie in der untersten Riege, irgendwie als Hundebudenbesitzer. Also das ist wirklich Hilfsarbeit hoch 3.
Ich glaube, er war auch dann ganz froh, dass er dort weg war. Die Illusion hat er gründlich verloren. Gundi ist dann mehr in die proletarische Richtung gegangen. Also er hat dann einen Lehrgang teilgenommen als Baggerfahrer im Tagebau. Und dann war er natürlich mit Leib und Seele Baggerfahrer. Also Gundi und der Bagger, das war eine Geschichte, die gehörten zusammen.
Dann legen wir die Arbeitskleider an, dann schalten wir die Schaufelräder an, schlagen der Erde Kohle aus dem Leib, die von der Erde Schnee und Kälte treibt. Wenn sich im Kraftwerk die Turbine dreht, lohnt sich der Schweiß der Arbeitsleute und seht,
da brennt in Kraftwerkskessen auch ein Stück von unserer Kraft.
Zu Licht und Wärme für die Stadt und die Genossenschaft.
In diesen Tagebauen stehen Bagger, die sind zwischen 20 und 50 Meter hoch und zwischen 30 und 120 Meter lang. Da werden so, das mal zu benennen, so in einer Stunde 1000 Tonnen Kohle rausgefahren mit so einem Bagger. Also ich bin am liebsten auf dem Schaufelradbagger. Und wir sind immer so 3 Nasen. Ein Baggerfahrer und ein Maschinist und jemand, der hinten dann sitzt auf dem Verladeband und zusieht, dass die Kohle auch richtig auf das große Förderband fällt.
Das ist der Hundebudenbesitzer.
Und ich denke auch, dass er auf diesem Bagger einen Großteil seiner Texte geschrieben hat. In der Nacht, wenn Ruhe war und er nur das Klappern der Schaufelräder gehört hat. Und ich denke, dass der das auch gebraucht hat. Also dieses proletarische Umfeld, seine Brigade, diese verschiedenen Typen, die da in der Brigade waren, also das hat er schon gebraucht, ja.
Hier habe ich junge Pioniere vereidigt und Weihnachtsbäume gepflanzt. Hier habe ich meine Leichen im Keller. Wir spielen Mensch, ärgere dich nicht. Krieg ich immer nur einen halbvollen Teller an einem runden Tisch.
Plötzlich wirst du zum Abschnittsbevollmächtigten geladen und denkst, du bist ein Typ wie Tamara Bunke. Che Guevara war weit weg, aber Tamara Bunke eben, seine Kampf- und Lebensgefährtin, die kam immerhin aus Eisenhüttenstadt. Es schien mir viel möglich in dieser Welt.
Zweites Kapitel, Grigori.
Hiermit verpflichte ich mich, mit dem Ministerium für Staatssicherheit auf freiwilliger Grundlage zusammenzuarbeiten. Ich bin bereit, alle mir übertragenen Aufgaben gewissenhaft zu realisieren. Über die Form der Zusammenarbeit werde ich mit keiner zweiten Person sprechen. Zur Wahrung der Konspiration wähle ich mir den Decknamen Grigori.
Mein Tarnname da bei der Staatssicherheit war Grigori, das kam von Grigori Kasanasov, dem Wächter der Fliegerschule, der also sozusagen die Bauern überzeugen wollte, Geld für ein Flugzeug zu spenden.
Es handelt sich um die in der DDR sehr bekannte Satire »Die Kuh im Propeller« von Michail Soschenko.
Und als er fertig war mit seinem Vortrag, sind so alle sehr finster lächelnd auseinandergegangen und niemand hat was gespendet. Das war ja die Nummer, die ich eigentlich viele Jahre abgesorgt habe, dass ich was versucht habe von einer Sache, von der ich überzeugt war.
Am 29.09.1976 wird Gerhard Rüdiger Gundermann als inoffizieller Mitarbeiter, IM, des MFS geworben. Sein zukünftiger Führungsoffizier, Unterleutnant Stasch, hält fest,
ihm wurde dargelegt, dass das MFS zur vorbeugenden Verhinderung von feindlichen Handlungen der Bürger der DDR geeignete patriotische Kräfte zur Aufdeckung aller Aktivitäten dieser Kräfte benötigt. Der Kandidat willigte ohne zu zögern ein und bat aber um Garantien, dass keine außenstehende Person von dieser Zusammenarbeit erfährt.
Gundermann ist 21 Jahre alt. Er verfasst in den 8 Jahren seiner IM-Tätigkeit ca. 200 Berichte im Gesamtumfang von über 400 Seiten. Fast 100 allein im ersten Jahr. Die meisten Berichte sind handschriftlich. Später schreibt er mit der Maschine, bespricht Tonbänder oder diktiert seinem Führungsoffizier bei den regelmäßigen Treffs in der konspirativen Wohnung Hildegard direkt in den Block. Seine Berichte lösen mehrere operative Vorgänge aus.
Beim Treff am 3.2.77 wurden alle Themenkomplexe entsprechend dem Schulungsplan abgeschlossen. Es ist einzuschätzen, dass das Ziel der Schulungen erreicht wurde.
Unter anderem wird er zu folgenden Schwerpunkten geschult:
Anerziehung eines aufgabengebundenen Feindbildes, Anerziehung von Grundregeln der Konspiration, Vermittlung der Anwendungsmöglichkeiten von Legenden bei der Realisierung von Aufträgen, Verhaltensweisen beim Aufsuchen und Verlassen einer konspirativen Wohnung.
Zur Dokumentation von Kontakthandlungen im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet NSW stattet ihn die Stasi mit einem Fotoapparat aus. Für konspirative Verbindungsaufnahmen wird vereinbart,
mit dem IMV wurde festgelegt, dass er dahingehend angesprochen wird, ob er der Komponist vom Morgenlied des Singeklubs Hoyerswerda ist. Der IMV wird antworten, dass er den Text geschrieben hat. Die Musik ist von einer englischen Gruppe.
Seinen ersten Petz-Bericht, wie er später selbst formulieren wird, bringt er schon zum Termin der Werbung mit. Er hat auftragsgemäß das Verhalten der Singeklub-Mitglieder bei einem Italien-Einsatz zum Inhalt. Er verrät, dass die Techniker
2 Sprechfunkgeräte geringer Leistung in den Hochton-Moskito-Boxen in die Republik beförderten.
Walkie-Talkies gibt es in der DDR nicht. Ihr privater Gebrauch ist verboten. In den folgenden Wochen meldet er:
Durch die wurde mir bekannt, dass mit einem Staatsbürger Frankreichs ein Verhältnis hat.
In seinen Berichten bedient sich der hochbegabte Songtextschreiber perfektes Stasi-Jargons, wohl ein Ergebnis der durchgeführten Schulungen.
Im Frühjahr des Jahres war die professionelle Politsong-Gruppe Jahrgang 49 zu Gast beim Pressefest des DKP-Organs UZ in Düsseldorf. Dabei wurde der kurz vorher von einer Berliner Band City Rock angeworbene Bassist flüchtig. Aus einem Gespräch mit dem stellvertretenden Abteilungsleiter Kultur beim Zentralrat der FDJ erfuhr ich, dass der aus Hoyerswerda stammende Student der Kulturwissenschaft in Berlin von dessen Vorhaben vorher gewusst haben soll, ohne entsprechende Schritte zu unternehmen.
Nach DDR-Recht, § 213, ist dies ein Straftatbestand. Das MFS leitet die Information sofort nach Berlin weiter.
Was mir passiert ist, war, dass ich für lesende Akten gemerkt habe, dass ich also persönlich doch nicht so integer war, wie ich mich immer eingeschätzt hatte, rückwirkend so, dass doch ein paar Sachen passiert sind, die, sagen wir mal, die Grenzen des Anstands schon überschritten haben. Und das, da war ich sauer auf mich.
Für mich passt es zu seiner Person.
Elke Förster ist heute Musiklehrerin in Hoyerswerda. Seit 1976 war sie Mitglied des Singeklubs.
Für mich passt es zu Gundi, so wie er war, so wie er da mit der Waffe in der Hand gekämpft hätte für dieses Land, wo er ja andere Länder, Vietnam und Chile, beneidet hat, dass die das richtig vor Ort konnten.
Soldat der Revolution zu sein, mit der 08 da über die Grenze eben um zu kämpfen, und er hat ja auch diese Ideale gehabt, dass dieses Land zu retten ist. Also müssen wir die ganzen Arschkriege irgendwie mal entlarven. Was ist irgendwie so, ja, so ein revolutionärer Spinner zum Teil.
Ja so, Bruder, so war der Krieg. Wer hat uns den in die Wiege gelegt? Ja, wir machten und brachten uns um. Ich war voller Hass und wusste doch nicht mal warum.
Am 21. Juni 1977 trifft sich I.M. Grigori mit seinem Führungsoffizier in einem Pkw. Er wird mit einem Genossen Mitschke aus Berlin bekannt gemacht. Dieser kommt aus der Berliner MFS-Zentrale, aus der für Tourismus und Interhotel zuständigen Hauptabteilung Römisch 6. Grigori wird gefragt, ob er im Interesse des MFS einen Auftrag außerhalb seines Wohnortes realisieren würde. Nachdem er zugestimmt hat, wird ihm erklärt, dass er am nächsten Tag zur Realisierung spezieller Aufgaben nach Budapest fliegen wird. Konkrete Einweisung und Aufgabenstellung erfolgt durch die Operationsgruppe des MFS in der ungarischen Hauptstadt.
Die Zielstellung des Einsatzes des IM lag in der Beweisführung der feindlichen Tätigkeit der zu kontaktierenden Personen aus dem Operationsgebiet und der Vorbereitung einer Inhaftierung der bearbeiteten Personen.
Im Sprachgebrauch der Stasi werden die Bundesrepublik und West-Berlin als Operationsgebiet bezeichnet. Bei den zu kontaktierenden Personen handelt es sich um ein Ehepaar aus West-Berlin, das im Verdacht steht, einer Schleuserorganisation anzugehören.
Nachdem die Quelle am 22.06.1977 16.05 Uhr mit der Interflug 304 pünktlich in Budapest eintraf, wurde mit ihr ein Treff durchgeführt. Auf der Grundlage der erhaltenen Informationen wurde die Quelle zum Persönlichkeitsbild des Ehepaares sowie deren ehemaliger Tätigkeit für die kriminelle Menschenhändlerbande Lampel informiert. Der Quelle wurde erklärt, dass die Aufgabe darin besteht, unter einer Legende den Kontakt zu dem Ehepaar herzustellen, zu festigen, mit dem Ziel, diese für einen Besuch in der DDR einzuladen.
In Ostberlin soll dann der Zugriff erfolgen.
Den Lampe habe ich mal kennengelernt beim Kumpel in der Schlüterstraße. 2-3 Mal gesehen. War ein ganz normaler, netter Typ. Einzige, was mir aufgefallen ist, immer Porsche gefahren und immer mehrere junge, hübsche Mädels bei sich.
Peter Hamann, der Mann, den I.M. Grigori 1977 nach Ostberlin locken sollte.
Aber persönlich habe damit nichts zu tun gehabt, weil mir das einfach alle zu heiß war, zu dumm war. Menschenhandel ist es ja gewesen, als solches war mir also sehr unsympathisch.
Wie aus Grigoris Berichten zu ersehen ist, legt er sich ordentlich ins Zeug. Dem Berliner Journalisten Alexander Osang wird er im April 1995 erzählen:
Ich war überglücklich, in diesem Land leben zu dürfen. Ich wollte ihm dienen. Da es mit der Armee nicht geklappt hatte, wurde ich eben Agent. Ich wollte sowieso immer Agent werden.
In Budapest wird Gundermann gezeigt, wo das Ehepaar Hamann wohnt und wo dessen Pkw, ein roter Ford Taunus, geparkt ist. Grigori bekommt ein Quartier in unmittelbarer Nähe. Am 25.06. gelingt ihm die Kontaktaufnahme.
Gegen 16.30 Uhr stand der Ford des Ehepaares vorm Eingang des Hauses. Nachdem ich dies bemerkte, öffnete ich mit meinem Haustürschlüssel und fuhr in die 9. Etage. Dann klingelte ich. Die Schwester von Hamanns Frau öffnete mir. Ich stellte die Frage, ob die Eigentümer des Westberliner Fords bei ihr wohnten. Sie bejahte und übergab das Gespräch an Hamanns Frau. Ich sagte, dass ich eine persönliche Angelegenheit hätte, die jedoch einige Zeit zur Erklärung brauchte, und sie deshalb gerne eingeladen hätte zu einem gemeinsamen Essen. Sie sagte, dass sie da erstmal ihren Mann fragen müsse. Sie ging ins Badezimmer. Hamann badete gerade. Kurz darauf erschien dieser im Bademantel. Wir stellten uns einander vor.
Nach einigem Hin und Her einigt man sich auf einen Termin am nächsten Abend, einen Sonntag.
Wir sind dann im Elisabeth-Schör, so eine bessere Studentenkneipe mit gutem Essen. Darum bin ich da immer gewesen, die haben auch Budweiser vom Fass gehabt. Und da bin ich mit dem gelandet.
Über diesen Restaurantbesuch schreibt Grigori ein 9-seitiges, detailliertes Gedächtnisprotokoll in Dialogform. Er stellt sich als jemand dar, der in der DDR Schwierigkeiten hat und bittet, eine Schallplatte für Freunde in der Bundesrepublik mitzunehmen. Im Laufe des Abends jedoch, der Alkoholverächter Grigori trinkt Budweiser, vergisst er offensichtlich seine Rolle als politisch Verfolgter.
Und habe mich dann mit dem ziemlich lange unterhalten, gegessen und getrunken. Bloß der wirkte auf mich so, als ob er die DDR so toll findet. Hätte der am Anfang so gesprochen, hätte ich mich mit dem Mann nie zusammengesetzt. Und das Gespräch hat sich dann im Laufe der Biere hat sich das denn in eine politische Richtung entwickelt, die ja durch dumme Argumentation begründet war.
Seinen Auftrag, Hamann nach Ostberlin zu locken, kann Grigori Kosonosow nicht erfüllen. Letztendlich scheitert die Mission, weil der angebliche Menschenhändler dazu nicht bereit ist. Seine Auftraggeber sind dennoch mit ihm hochzufrieden.
Der IM Grigori zeigte bei der Lösung des ihm übertragenen Auftrages Mut, Ausdauer sowie eine gute Einsatzbereitschaft. Er zeichnete sich ferner durch gute Kontaktfreudigkeit und Anpassungsfähigkeit aus. Für seine gezeigten Leistungen wird vorgeschlagen, den IM mit einer Geldprämie und einem Sachwertgeschenk auszuzeichnen.
Insgesamt erhält IM Grigori in den 8 Jahren seiner inoffiziellen Tätigkeit Geld und Sachgeschenke im Wert von 1500 Mark. Anlässlich seines 26. Geburtstages zeichnet ihn die Stasi für ausgezeichnete Leistungen und hohe Einsatzbereitschaft mit der Arthur-Becker-Medaille in Bronze aus, verbunden mit einer Prämie von 250 Mark.
Ich habe 7 Jahre mit der Staatssicherheit kooperiert und dann haben sie mich 7 Jahre operiert. So, also ich habe eine relativ ausgeglichene Bilanz. Also sage ich für mich, dass ich Verzeihung erteile allen, da ja mir noch kein Bein fehlt, und Verzeihung fordere von allen. So, fertiges Salat.
Hier habe ich meine Leichen im Keller. Wir spielen, Mensch, ärgere dich nicht. Hier krieg ich immer nur einen halbvollen Teller an einem runden Tisch.
Ich denke nicht darüber nach, wie ich mich ändere. Ändern heißt doch immer, ich will keinen Schaden mehr anrichten. Aber es hat keinen Sinn, durch die Welt gehen zu wollen, ohne Schaden anzurichten. Da kommt man ja überhaupt nicht mehr vom Fleck.
Drittes Kapitel: Feuerstein.
Die Gründung der Brigade Feuerstein sah ich als absolute Notwendigkeit, eben um dem Musikautomatenbetrieb, dem wir ja ausgesetzt waren, zu entweichen.
Alfons Förster war der musikalische Leiter der Brigade Feuerstein. Heute arbeitet er als Musiklehrer in Berlin.
Irgendwann habe ich gesagt, sag mal, das kann ja nicht unsere zukünftige Aufgabe sein, hier auf Knopfdruck irgendwelche Lieder abzuspielen, die irgendwelche Funktionäre wollen. Wir brauchen einen neuen Namen, der klar macht, wir sind kein Singleclub. Na, jedenfalls habe ich dann eigentlich einen Namen aus der Tasche gezogen, der Name meiner früheren Band war. Also mit meinem Bruder hatte ich eine Band und die hießen Feuersteine. Und die fingen an, ja, das klingt ja so nach Unterhaltungskunst und so weiter, das geht ja überhaupt nicht. Und da habe ich gesagt, nee, Feuerstein, das ist doch Kohle, das ist Synonym für Kohle. Ah, da wurde die Sache interessant.
Für Gundermann beginnt mit der Gründung der Brigade Feuerstein im Jahre 1978, der Gründungstag wird symbolisch auf den 1. Mai gelegt, die wohl produktivste Zeit seines Lebens.
Mit der Gründung der Brigade Feuerstein fing ja Gundis ernsthafte politische Arbeit erst an. Also Feuerstein war ja sowas wie... wie Brecht sein Theater hatte.
Ich weiß nicht, wie viele Programme wir gespielt haben. Also es ist eine Unmenge gewesen, die natürlich auch dadurch einen gewissen Verschleiß hatten. Wir haben ja nebenbei gearbeitet und haben jedes Wochenende gespielt. Und der Anspruch war ja, wir wollen was für Kinder machen, also deswegen diese Kinderstücke. Wir wollen was für Jugendliche machen, deswegen haben wir die Schulen gespielt. Und wir wollen sozusagen was arbeiten für die, die dann raus sind in die Lehre oder die arbeiten. Für die möglichst einen ganzen Abend, 4 Stunden, also mit ungefähr 6 Bausteinteilen, so Lieder, Szenen, Tanz, gemeinsame Spiele, Filme etc. pp.
Der Output, den wir hatten, der war ziemlich unglaublich. Also wir haben ja, ich habe es nicht genau nummeriert, aber ich glaube 25 Stücke gemacht in ungefähr, sagen wir mal von 77 bis 88. 25 Stücke und Programme.
Bis zum Jahre 1984 berichtet Gundermann als IM Grigori weiter. Regelmäßig liefert er Einschätzungen der einzelnen Mitglieder der Brigade Feuerstein. Dabei arbeitet er 4 Schwerpunkte ab. Beruf, Tätigkeit in der Gruppe, politische Einstellung und Familie. Geradezu schizophren mutet an, dass IM Grigori dabei auch Feuerstein-Mitglied Gundermann nicht auslässt.
Baggerfahrer, dreischichtig. Keine finanziellen Probleme. Ledig. Ordnet seinen Arbeitsvorhaben bei Brigade F alles unter. Zum Teil auch die menschlichen Kontakte. Sehr kritisch gegenüber dem gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft. Hält mit seiner Meinung nirgends hinter dem Berg. Abnehmende Tendenz zur Unsachlichkeit in politischen Diskussionen.
Letzteres allerdings ist wohl mehr Wunschdenken. Bei einer Großveranstaltung der DDR-Jugendorganisation FDJ in Weißwasser kommt es zum Eklat.
Woche der Jugend- und Sportler-Eröffnung in Weißwasser. Und dort war eine Regisseurin. Und Gundi hatte ja wieder seine breiten Hosenträger und die Jeanshosen an. Und er kommt rein und sagt, guten Tag. Und auf der Bühne hat gerade Franz Bartsch gesungen. Und die verhätschelte den so. Das hat Gundi schon aufgeregt. Und Gundi hatte die nochmal angetippt, um kundzutun, wir sind jetzt da. Und da hat sie irgendwie gesagt, wenn du mit mir reden willst, dann zieh dir erstmal ein Blauhemd an. Und da hat Gundi ausgeflippt, also irgendwo, und hat gesagt, man müsste diese Bude hier anbrennen, ja.
Egon Krenz war jedenfalls der Stargast sozusagen. Und wir waren bestellt worden, um dort mitzuwirken. Und da hieß es dann, Gundermann wollte Egon Krenz verbrennen.
Tatsächlich schreibt der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung Cottbus und Kandidat des Politbüros Werner Walde nach diesem Vorfall einen Brief an die Abteilung Kultur des ZK der SED, in dem gebeten wird, von Westeinsätzen dieser Gruppe in Zukunft abzusehen. Gundermann hat sich einen mächtigen Feind geschaffen. Kurz darauf veranstaltet die Parteigruppe seiner Arbeitsstelle, der Tagebau Spreetal, eine offensichtlich inszenierte Aussprache mit ihm. Die Vorwürfe? Sein Verhalten in Weißwasser und seine Jahre zurückliegende, fehlgeschlagene Offizierskarriere. Das Protokoll verzeichnet eine hitzige Diskussion, in der Gundermann scharfe Attacken reitet und Funktionäre als Verbrecher bezeichnet. Die Parteigruppe nennt seine Äußerungen parteischädigend und feindlich. Sie beschließt, ein Parteiausschlussverfahren zu eröffnen. Führungsoffizier Stasch notiert über seinen IM beim nächsten Treff:
Er brachte zum Ausdruck, wenn er aus der Partei entfernt wird, er keinerlei Existenz als Liedermacher und Leiter der Brigade F mehr hat, er sich einen Strick nehmen kann.
Der Parteiausschluss erfolgt am 6. März 1979. In der Folgezeit gibt es einige Aussprachen und Stellungnahmen. Viel Papier wird beschrieben. Am 25. Mai kann die Stasi zufrieden konstatieren:
Das Parteiausschlussverfahren zu G ist inzwischen niedergeschlagen worden. Er hat eine strenge Rüge erhalten.
Die Stasi hat den Ausschluss wegen angeblicher Formfehler rückgängig machen können. I.M. Grigori ist ihnen zu wichtig.
Es gab ein paar Dinge, die ich mir nicht erklären konnte. Also in seinem Verhalten nicht erklären konnte und im Verhalten von bestimmten Funktionären oder Leuten, die irgendwie mit uns zu tun hatten, die uns immer irgendwie so wie Staatsfeinde behandelt haben. Und ich dachte immer, mein Gott, das geben doch die Texte gar nicht her. Na gut, Demokratietango. Das war schon ein bisschen herberer Stoff. Aber sonst, was gibt's denn sonst noch für Lieder? Also, wenn überhaupt, waren sie, wie hieß es damals, DDR konkret. Und da haben wir immer gesagt, genau das wollt ihr doch. Wir sollen noch DDR konkret sein. Und das sind wir.
Und nun, meine Damen und Herren, der Tango von der Demokratie. Das ist so eine Sache mit der Demokratie. Sie steht in jedem Lehrbuch und funktioniert doch nie so, wie sie müsste. Laut Paragraf. Wer nur an Paragraphen glaubt, ist ein dummes Schaf. Wenn sie an Tischen sitzen, die Diener unserer Macht, kommt vor, dass einer über die kleinen Sorgen lacht. Kommt vor, dass einer beim Regieren mal vergisst, wo die Macht mit Wurzeln festgewachsen ist.
5 Jahre später, 1984, gibt es eine propagandistische Großveranstaltung im Tagebau Welzow. Das Referat hält Werner Walde.
Das war ja damals nicht üblich, da irgend zu widersprechen. Nachdem der fertig war, da meldete sich Gundi. Nach dem Motto, ich habe da noch ein paar Fragen. Also erstens, warum fährst du einen Westwagen? Ja, wo wir alle ja bloß Trabant fahren. Und zweitens, also ich kann mich noch erinnern, dass er da ziemlich böse Fragen gestellt hat und letztendlich auch die Frage dahin ging, dass er gesagt hat, was ihr da macht, ist Wirtschaftsverbrechen in Tateinheit mit Kulturschändung. Alle waren dort völlig baff, wie der sich das erlauben kann, den Mann solche Fragen zu stellen.
Jetzt ist das Maß voll. Gerhard Gundermann wird aus der SED ausgeschlossen. Daraufhin stellt das MFS im April 1984 die Zusammenarbeit mit ihm ein und legt eine Kontrollakte an.
Eine inoffizielle Zusammenarbeit ist aufgrund parteifeindlicher Verhaltensweisen nicht mehr möglich.
Ich habe damals in Cottbus gearbeitet und auf dem Rückweg bin ich immer bei ihm auch vorbeigefahren. Und da saß er dann in seinem Schaukelstuhl und war eigentlich tot unglücklich darüber, dass er da aus der Partei rausgeschmissen wird. Und da gab es auch wieder viele, haben gesagt, Gundi, na sag mal, seid doch froh. Ja? Das ist ja ähnlich die Geschichte wie mit der Armee. Er war traurig, dass er aus der Armee rausfliegt und andere haben gesagt, wie hast du denn das gemacht? Jetzt bist du ja frei. Aber das war also für Gundi immer ein Schmerzensprozess.
hier bin ich geboren, so wie ins Wasser fiel der Stein. Hier hat mich mein Gott verloren und hier holt er mich wieder ein.
Als die FDJ des Tagebaus den Schrottplan nicht erfüllte, charterte ich kurzerhand einen Traktor und sammelte alles auf, was ich rund um die Bagger fand. Was ich noch nicht wusste: an jedem Bagger werden Ballastteile gebraucht. Und außerdem war jeder Arbeiter froh, wenn er für mögliche Reparaturen ein paar Schrauben hatte. Ich wäre fast verprügelt worden. Woraus ersichtlich ist, in Fettnäpfchen trat ich nicht aus Opposition, sondern aus dem Willen, besonders konstruktiv zu sein.
Viertes Kapitel: Seilschaft.
1987 gewinnt die Brigade Feuerstein bei den DDR-Chanson-Tagen in Frankfurt-Oder den Hauptpreis, den Preis der deutschen Schallplatte. In der DDR war es nicht möglich, aus eigener Initiative ein Album zu veröffentlichen. Man bekam eine Schallplatte. Für die Betroffenen ein Ereignis von ungeheurer Wichtigkeit, um das oft jahrelang gekämpft werden musste.
Die Platte Männer, Frauen und Maschinen, das ging bei der Produktion los, wo die Platte dann nicht Feuerstein-Platte heißen sollte, sondern Gunter Mann. Da gab es auch die ersten größeren Reibereien.
Die Sache damals mit der Plattenproduktion, die war für mich, ich hatte Kreislauf, weißt du, was ich meine? Das war nicht mehr erträglich. Also so kann man mit Kollegen nicht umgehen, wie er das gemacht hat.
Gundis Ansprüche wurden härter, ihm ging es manchmal nicht schnell genug und er hat ja dann immer die geklauten Musiken von irgendwelchen Rockern benutzt und so. Und das wollte natürlich Alfons nicht, der große Kompositeur, der dann tolle harmonische Sachen sich ausgedacht hat. Und dann ist man natürlich ein bisschen beleidigt. Es war nicht mehr harmonisch. Man streitet sich nicht mehr produktiv, sondern man kennt die Schwächen der anderen und benutzt die. Und da reicht dann ein Wort und es gibt dann das nächste und dann, ich hau da gleich ins auf die Fresse, hat er ja manchmal gesagt. Also ich finde das im Nachhinein einfach eine konsequente Entwicklung.
Mein halbes Leben steh ich an der Weltzeituhr und ich bin nicht mehr so jung und ich warte und ich warte.
Ich habe ja auch mitgekriegt, dass Gunni einfach jemand ist, der selber so viel in sich hat. Innerhalb unserer Gruppe konnte er sich nicht entwickeln. Wir konnten nicht mithalten mit ihm.
Und die rote Nelke trage ich immer noch am Helm, obwohl sie mir schon lange verdorrte. Und diese Zeitung halte ich noch in der Hand, obwohl ich sie schon nicht mehr lesen kann. Und starre in den Nebel, wann kommt der Mann, der mir sagt, wir brauchen dich. Jetzt bist du dran.
Er hatte immer einen Einfall. Wenn ich denke, seit Jahren stehe ich an der Weltzeituhr und ich warte und warte, ob ich nochmal starten kann. Und jetzt kommt die Wende. Ja, das war natürlich für Gundi eine Geschichte, dass er jetzt nochmal starten kann. Andere sind in ein tiefes Loch gefallen. Um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Und Gundi empfand das sofort als eine Möglichkeit, weil es gab ja keine Zensur mehr.
Und ich weiß nicht, ob ich noch springen kann bis an eine Kehle. Und ich weiß nicht, ob ich noch singen kann bis in eine Seele. Und ich weiß nicht, ob ich noch starten kann bis in die Welt. Und ich weiß nicht, ob ich noch warten kann bis die Welt mich zählt.
Und die hat sich ganz, ganz schwer getan. Und hat sich auch erstmal zurückgezogen. Also als hier die ganzen Wände wirren war, ist er erstmal für 3 Wochen nach Kuba geflogen und hat dort eine Auszeit genommen. Völlig zum Nachdenken, musste sich neu finden. Und das war für ihn sehr, sehr schwer, weil er wirklich bis dato gedacht hat, die DDR ist etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wo er dabei sein wollte. Und mit dieser neuen Gesellschaftsordnung kam er erstmal nicht zurecht.
Gundermann versucht es jetzt mit verschiedenen Bands, bis er 1992 die Seilschaft gründet. Seinen Job als Baggerfahrer macht er weiter. Andi Wieczorek spielt in der Seilschaft Saxophon und Flöte. Er erlebt, wie es plötzlich aufwärts geht.
Das erste Mal Freilichtbühne Weißensee. Gundi hat immer dagegen gewettert. Er hatte Angst davor, ne? Und sagte, ihr werdet schon sehen, da kommt kein Mensch, müssen wir alles selber bezahlen, kostet alles Geld. Die Bühne mieten und die Werbung, die Plakate und Eintrittskarten drucken und Technik und Licht kostet Tausende von Mark. Naja, Quatsch war es natürlich. Ende vom Lied war, dass das Ding proppevoll war. alles voller Menschen. Es war toll, war ein toller Abend. Das war einer der Highlights und ab da ging es dann auch richtig bergauf.
Das war Gundi, das waren seine Texte. Vielleicht war es auch die Konstellation mit uns, mit der Seilschaft.
Tina Povileit, Schlagzeugerin der Seilschaft.
Ich denke mal, dass auch für die Leute dort alles gestimmt hat. Die Texte in erster Linie, logisch, er hat ihnen aus der Seele gesungen. Er hat einfach alles so dargestellt, wie es war. Und die Leute haben sich wiedererkannt.
Mit der Seilschaft nimmt Gundermann 3 CDs auf. 1993 der siebte Samurai, 1995 Frühstück für immer und 1997 Engel über dem Revier. 1995 wird seine IM-Tätigkeit öffentlich.
Das war halt so die Zeit, da ging es langsam los. Ne? Die erste CD war produziert, es kamen schon mal ein paar mehr Leute zum Konzert. Es interessierte sich jetzt auch schon Investmentmanagement, was Verbindung zu einem Major-Label hatte, auch für Gundermann und Seilschaft. Und das fand man natürlich alle ganz toll und da wurden große Hoffnungen mit verknüpft. Ja, und eines Tages machen wir eben den Fernseher an, die kommen die Nachrichten abends und dann steht da ganz groß Gundermann, Stasi-Vorwürfe. Ja, das hat uns natürlich alle ganz schön geplättet.
Ich habe beobachtet, was danach passiert ist, wie schnell er wieder Oberwasser gekriegt hat. Als er gemerkt hat, den Leuten macht das anscheinend gar nicht aus, meinem Publikum. Anfangs hat er ja gesagt, ja, es tut mir leid und ich habe ganz miese Petzberichte geschrieben und später klang das schon wieder so wie nach Agentenstory.
Saxophonist Andi, der selbst wegen versuchter Republikflucht im Stasi-Knast gesessen hat.
Und wir haben ihm das komischerweise auch nicht so übel genommen, weil er eben so ein verspinnerter Typ war, weil wir eben wussten, dass er ja kein schlechter Typ ist und kein Schwein, sondern eher so ein Revolutionsromantiker, der die Welt besser machen wollte, so eine Art Pavel Korchagin-Typ. Ne?
Gundermann verändert sich nach der Wende. Er interessiert sich plötzlich für Esoterik und Ökologie.
Er hatte wirklich immer ein ganz grottiges Auto, so einen uralten Opel. Da war hinten die Kofferklappe, da war der Stoßdämpfer schon. Einmal musste halt er mal einen alten Skistock mitgehabt und den hochgehalten, damit er seine Kisten ein- und auspacken konnte. Immer ist ihm dann das Ding auch voll auf den Kopf gefallen, weil der Skistock eingeknickt ist. Das war alles ganz furchtbar. Und alle sagten, Gunni, jetzt kauf doch mal nur ein Auto. Du kannst doch, ich meine, wir haben doch Konzerte, verdienst doch Geld, jetzt kauf doch mal ein Auto. Dann kommt Gunni an mit einem Chrysler Voyager 6, 8 Zylinder. 17 Liter auf 100 Kilometer oder so, ja. Da haben ihn alle angeguckt und haben, Gundi, was ist denn jetzt los? Unser Öko-Gundi kommt mit dem 8-Zylinder-Chrysler Voyager an. Er hatte schon den Anspruch, die Welt besser zu machen. Aber er selber konnte das, glaube ich, auch nicht alle so erfüllen. Aber der Wille war da.
Da fliegt ein Engel durch den rauchigen Himmel über den Revier. Er hat jetzt fast ein halbes Leben auf mich aufgepasst. Jetzt trennt er sich von mir.
Die Braunkohleförderung läuft aus. 1997 verliert Gundermann seine Arbeit. Mit 42 Jahren beginnt er eine Tischlerlehre.
Abschied geht einfach, ich gebe nur den Helm ab, nehm das Handtuch, die Stiefel und vom Spind das Schloss, das alte Hemd, das mir ein betrunkener Schelm gab, das reiß ich und schon lässt mein Schutzengel los.
Ich hab in den letzten 3 Jahren meinen Vater begraben, ich hab die Bagger alle für den Schrottplatz geschafft Ende vorigen Jahres. Die Kollegen sehe ich nicht mehr. Also es ist eine ganze Menge passiert, was ich als Verlust einstufe, muss ich sagen. Und ich sehe auch nicht, also Gewinne auf mich zukommen. Und ja, das steht da, das ist da.
Da war seine Umschulung als Tischler, wo er sehr unglücklich war. Und er sagte, ja, er hat im Moment einfach zu viel Leere im Kopf. Er hat einfach Probleme, ihm fallen keine Texte mehr ein und er ist stagniert. Und wahrscheinlich hat er auch das allererste Mal dieses Empfinden gehabt, weil er auf seinem Bagger einfach die Songs rausschreien konnte. Er hat seinen Bagger geliebt, der war laut, dort konnte er seine Songs rausschreien, die Texte in der Tischlerei hämmertet und klopftet. Und da ist teilweise Ruhe oder ein fürchterlicher Radiosender, Energy, das hat ihn damals fürchterlich den Kopf zerrissen. Und da hat er Angst, Panik entwickelt.
Er war ja erst mal 3 Monate arbeitslos und auf diese Zeit hatte er sich besonders gefreut, weil er dachte, da kann er ganz viel arbeiten. Das ist aber seine unproduktivste Zeit gewesen, weil in dieser Zeit hat er sich fallen lassen und da hat er keine Ideen gehabt. Das hat ihn auch sehr erschrocken, weil damit hatte er nicht gerechnet.
Wir merken schon, dass Gundis schöpferische Energie als Dichter doch schon, nachdem er arbeitslos geworden ist und nicht mehr Baggerfahrer war, doch etwas nachgelassen hatte. Das merkte man. Er war desorientiert irgendwie. Ne? Das war für ihn, glaube ich, sehr, das war ja einer seiner Pfeiler, glaube ich. Und daraus hat er halt auch die Energie und auch die Inspiration geschöpft, überhaupt Texte zu schreiben.
Zum Schluss scheint es, als gäbe es wieder eine Annäherung an seine alten Feuersteinleute. Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Gruppe gibt es am 13.06.98 in Hoyerswerda ein gemeinsames Konzert. Hinterher liegen sie sich weinend in den Armen. Einen Tag später gibt Gundi sein letztes, ein Solokonzert, in der Kulturscheune in Krams. Er spricht von Tamara Danz und Rio Reiser, die beide jung gestorben sind, um dass er sich frage, wieso er hier noch rumsitze.
Einmal bleiben morgens meine Schuhe leer, einmal hilft mir auch dein Fledertee nicht mehr. Einmal falle ich in den schwarzen Trichter rein, einmal lass ich dich allein.
Im Leben eines Mannes gibt es so eine Art Sommersonnenwende. Der Mann hat seinen höchsten Punkt erreicht. Er weiß, hier hinauf wird es nicht mehr gehen.
Manchmal werde ich wiederkommen, nach dir zu sehen. Manchmal lass die Kellertüre angelehnt und findet sich eine fremde Katze ein. Manchmal werde ich das sein?
In der Nacht vom 21. zum 22. Juni 1998, es ist die Nacht der Sommersonnenwende, stirbt der Rockpoet und Liedermacher, Baggerfahrer und Revolutionsromantiker, Stasi-Spitzel und Heimatsänger, Marxist und Esoteriker, Lancelot und Don Quixote, der Verfasser mieser Petzberichte und wunderbarer Poesie, Gerhard Gundermann, mit 43 Jahren an Herzversagen.
Manchmal kommst du, um nach mir zu sehen. Manchmal bleibt die Kellertür angelehnt und findet sich eine fremde Katze ein. Manchmal könntest du das sein.
Hier bin ich geboren. Hier hat mich mein Gott verloren. Vom Singen, Baggern und Petzen des Gerhard Gundermann. Ein Feature von Ed Stuhler. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2008. Es sprachen Jochen Langner, Gregor Höppner, Jürgen Hille und Christoph Kamke. Ton und Technik Michael Morawitz und Gabi Treichel. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Markus Heumann.